Also Auferstehung heißt für mich nicht, der lebende Jesus ist gestorben und war einen Tag weg und dann ist er wieder da, sondern Auferstehung macht ja etwas sichtbar vom wahren Wesen dieses Göttlichen, das er in sich trägt.
Bald ist Ostern, das Fest der Auferstehung, der Hoffnung, das höchste Fest im Kirchenjahr eigentlich. Was wir zu Ostern eigentlich feiern, wie Auferstehung ins Heute tradiert werden kann, darüber spreche ich mit Schwester Johanna Schulenburg. Sie ist Ordensfrau der Kongregatio Jesu.
Orden und Ehe. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Schwester Johanna, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Aufnahme.
Vielen Dank, guten Morgen.
Ostern ist ja für uns Katholiken und Katholikinnen das höchste Fest im Kirchenjahr. Aber nicht nur im Kirchenjahr, sondern es ist auch ein Fest voller Brauchtum. Es gibt die Osterhasen, es gibt die Osterlämmer, es wird gebacken, es gibt Familientraditionen. Was ist denn für Sie das Schönste am Osterfest, ganz persönlich?
Das hat sich gewandelt. Ich würde sagen, das hat sich gewandelt. Früher war es tatsächlich auch das mit der Familie feiern, Ostereier suchen. Also einfach dieses gemeinsam unterwegs sein. Ich komme aber aus einer Familie, wo wir in einem sehr säkularen Umfeld lebten. Also Gottesdienste waren jetzt nicht unbedingt das Zentrum. Und jetzt mit den Jahren merke ich, dass für mich einer der Höhepunkte tatsächlich die Kar- und Ostertage sind. Also die liturgischen Feiern. Momentan darf ich sie selber auch irgendwie sehr mitgestalten im Rahmen von Exerzitienkursen. Aber so auf die Osternacht hin, das kann mich schon sehr berühren, je nachdem, was gerade ist, wie dann das Exultet gesungen wird oder das Licht angeht. Also diese Zeichen von der Dunkelheit ins Licht, das rührt mich zunehmend an. Ich merke aber auch, für mich gehört immer auch Pfingsten dazu. Ostern ist für mich wirklich erst vollendet, wenn dann Pfingsten ist und wenn es mir dann gelingt, in ein schönes Konzert zu gehen, dann geht mir wirklich das Herz auf. Und dann ist irgendwie so die Fülle ganz da. Also es geht so, es ist nie so ganz auf einmal da, sondern es kommt so Schritt für Schritt und mit Pfingsten oder einfach sehr unerwartet zwischendrin, wenn der Frühling einfach so ausbricht, je nachdem wie Ostern auch liegt, dann ist es für mich einfach auch sichtbar in der Natur und in dem, was mir so drumherum begegnet.
Stichwort sichtbar. Wir haben zu Ostern, Ostern beginnt mit einem leeren Grab. Und ja, es war ja damals unglaublich, es hat niemand geglaubt, dass das passiert ist. Und heute, 2000 Jahre später, ist es ja noch viel unglaublicher, weil es gibt ja nicht mal ein leeres Grab, das es zu bestaunen gibt. Ja. Wie kann man denn das trotzdem, diesen Geist mitnehmen?
Ja, vielleicht erstmal, was mir in letzter Zeit oder in den letzten Jahren auffällt, ist, dass wir im Grunde Ostern immer schon feiern, bevor der Auferstehungssonntag da ist. Also wenn man jetzt hindurchgeht, die Ostermärkte, wunderschön, aber überall sind jetzt schon die Osterschmuck-Dinge zu kaufen. Es ist einfach vom Brauchtum her gefühlt, ist es jetzt vorverlagert vor Ostern. Und insofern ist das leere Grab auch da komplett schon vergessen. Ich glaube, wir dürfen es uns wieder bewusst machen, zumindest den Karfreitag vielleicht noch als Karfreitag zu feiern, denn der Ostersamstag, also Karsamstag, der ist ja naturgemäß irgendwie auch schon dem Vorbereiten gewidmet. Und da sich jetzt zu verordnen, gut, ich halte noch Stille. Aber ich glaube, sich so Inseln der Stille zu sichern, wo man einfach noch mal ein bisschen sich zurückzieht oder sich bewusst macht, Ostern kommt ja noch. Wir hatten ja gerade Karfreitag und Ostern ist dann ja erst übermorgen und nicht ab jetzt schon. Bewusstmachung, glaube ich, würde schon was verändern.
Dieser Karsamstag geht ja, wie Sie gesagt haben, gerne unter. Wir haben den Karfreitag, dann ist es diese große Zeit des Dazwischen und dann kommt der Ostersonntag. Ich kenne das von meinen Eltern auch. Karsamstag wird dazu verwendet, dass man Ostereier färbt, das wird vorbereitet. Aber das ist ja eigentlich gar nicht der Sinn des Ganzen. Also natürlich macht man es, aber was wäre denn der Sinn dieses Karsamstags auch?
Also mir hat da der Zugang geholfen, dass es früher in den ersten Jahrhunderten noch vertraut war, dass der Karsamstag eigentlich der Tag ist, an dem der Auferstandene in die Unterwelt hinabsteigt und wirklich auch dort alle erlöst. Also Adam, Eva und alle, die da sind. Also für mich als Karsamstag mir deutlich zu machen, das, was wir bei der Auferstehung sehen, diese Form von das Reich Gottes ist wirklich da, das ist am Karsamstag schon passiert. Also diese Verheißung, es werden wirklich alle erlöst, die finde ich ganz großartig. Die ist uns in der katholischen Tradition zwar vertraut, auch im Glaubensbekenntnis durchaus ja noch erwähnt, aber in der orthodoxen Tradition wird das viel mehr gefeiert. Von da kennen wir auch die ikonischen Darstellungen. Aber dieses, es gibt da einen wunderbaren Text, den Autor habe ich jetzt nicht präsent, aber dieses der Satz des Auferstandenen zu Adam, komm, lass uns fortgehen von hier, von diesem Ort, wo kein Leben ist. Das finde ich so großartig und deshalb feiere ich inzwischen gerne für mich persönlich so den großen Sabbat. Das ist wirklich noch aus ganz anderen Jahrhunderten, ist für mich aber ein Zeichen davon, was eigentlich am Karsamstag noch passiert und nicht einfach am Kreuz gelitten, gestorben, Gott sei Dank begraben und jetzt warten wir, bis wir dann die Osterlieder singen können. Also dieses Kosmische, was da am Karsamstag eigentlich passiert, das wieder mehr im Bewusstsein zu haben. Also zumindest für mich persönlich versuche ich mir das immer mehr bewusst zu halten und bewusst zu machen.
Okay, also dieses Sabbat, dieses Nichtstun, diese Leere aushalten, wäre das dann wirklich auch eine Empfehlung von Ihnen, nichts zu tun?
Am Karsamstag vielleicht eine Unterbrechung einzuführen und was anderes zu tun. Das kann ja auch irgendwie eine Zeit sein, die man sich gönnt, indem man hinausgeht, sich aus dem Trubel zurückzieht, wäre sicher eine Empfehlung. Ich fände es nur tatsächlich verkürzt, wenn man das nur Ostern macht. Da macht man es vielleicht sehr, sehr ausgeprägt oder da ist es irgendwie noch eine Einladung. Aber dieses sich grundsätzlich auch in Kontakt zu bringen mit den eigenen Leerstellen im Leben, ist vielleicht an den Tagen gar nicht so möglich. Also wer dann auch noch im Chor engagiert ist und liturgisch und mit der Familie, ich glaube, das wäre ein bisschen aufgesetzt. Aber sich Räume zu schaffen, wo man auch mal ganz bewusst so die eigenen Leerstellen im Leben wahrnimmt und vielleicht auch schmerzlich wahrnimmt, da glaube ich, liegt eine Spur. Mhm. Und da kann uns dann eben die Liturgie und der Karsamstag dran erinnern.
Bevor man dann in der Osternacht die Osterfeuer entzündet,
genau,
und ja, die Auferstehung feiert.
Weil ich glaube, dass es auch darum geht, es wirklich zu durchschreiten. Also mit dem Karfreitag ist es eben noch nicht vorbei. Sondern da kommt ja dann, wenn man sich hineinversetzt in das Geschehen damals, aber auch im persönlichen Leben, also bei Verlusterfahrung, ist vielleicht erstmal der akute Schmerz vorbei. Aber dann kommt ja dieses Betrauern, die Leerstelle, die man plötzlich erlebt. Das sind, scheint mir, wichtige Phasen auch von inneren Wachstumsprozessen und Transformationsprozessen. Und wenn man die auslässt, dann kommt man vielleicht nachher in der Freude an, aber sie ist irgendwie gemacht und da bleibt irgendwie auch etwas zurück oder auch ungelöst.
Also man braucht auch diese Zeit der Trauer, um dann die Auferstehung auch wirklich verstehen und genießen zu können.
Ja, genießen zu können oder vielleicht auch um zu erahnen, dass da noch was weiteres sichtbar wird. Also Auferstehung heißt für mich nicht, der lebende Jesus ist gestorben und war einen Tag weg und dann ist er wieder da, sondern Auferstehung macht ja etwas sichtbar vom wahren Wesen dieses Göttlichen, das er in sich trägt. Also Auferstehung fügt nichts Neues hinzu, aber sie macht etwas offenbar. Und wenn ich nicht durchtrauert habe oder zumindest den Verlust mal erlebt habe, dann ist vielleicht auch der Blick noch verstellt, dass da was Neues mir begegnet. Also für mich ist das typisch, wenn von den Ostererzählungen her vielleicht Maria Magdalena vor lauter Trauer und Weinen den Auferstandenen auch erstmal nicht erkennen kann. Das ist für mich ein Bild dafür, dass man, wenn man hängen bleibt im Alten, ist man auch nicht offen für das Neue, das sich zeigen kann.
Wenn wir zurückgehen zu dem Thema Unglauben, ja, diese Auferstehungsgeschichte ist ja wirklich, es ist ja wirklich unglaublich gewesen.
Mhm. Ja.
Und ich merke auch, wenn man eben heute mit anderen Menschen darüber redet, dass das einfach auch, gerade die, was Kirchen ferner sind, die verstehen das überhaupt nicht, dass wir an sowas glauben. Ja.
Ja.
Wie erfahren Sie das und was könnte man denn dagegen tun?
Also vom Erfahrungsraum her merke ich manchmal, wenn ich mit kirchlichen Mitarbeitern rede oder gerade auch solchen, die irgendwie in der Kirchenentwicklung tätig sind, dass da ganz viel über Strategien nachgedacht wird, wie wir Kirche wieder lebendig machen können, wie wir Räume wieder füllen können. Und da nehme ich auch ein wirklich ernstzunehmendes Anliegen wahr. Wenn ich dann aber mal zugegebenerweise vielleicht auch schon provokativ frage, ja, aber geht es nicht darum, irgendwie auch Räume der Begegnung mit Jesus Christus zu schaffen oder mit Jesus oder wie auch immer ich das jetzt formuliere oder Gott, dann kriege ich nicht nur einmal die Antwort, ja, aber Gott ist doch nicht verfügbar. Und da wird mir bewusst, dass vielen Menschen, glaube ich, überhaupt gar nicht mehr naheliegend ist, dass es zu einer wie auch immer gearteten persönlichen Begegnung mit Gott, mit Jesus kommen kann. Und insofern ahne ich, dass diese Kirchenkrise, die wir haben, dass die tatsächlich eher auch eine Beziehungskrise ist. Und wenn man also da irgendwie ansetzen will, würde ich sagen, wir brauchen wieder Zeiten und Orte, in denen Begegnung möglich wird. Also Erfahrung, ja, durch irgendwelche kirchlichen Events, das ist schon gut, aber sie müssen noch auf eine tiefere Ebene führen, wirklich der persönlichen Gottesbeziehung. Das klingt groß, das macht Angst, das kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, ein Tor dazu ist einfach schon mitmenschliche Begegnung. Also ins Gespräch kommen, einander Zeit schenken, zuhören. Also wenn man das in diesem Geist tut, glaube ich, kann was geschehen, ohne dass man groß jetzt missionarisch Worte in den Mund nehmen muss. Aber dann wird man vielleicht gefragt, aus welcher Beziehung heraus man lebt oder wie man Gott erfährt.
Also leere Kirchenräume durchaus als Chance zu sehen und nicht immer nur als dieses große Loch?
Ja, zumindest erstmal anzuerkennen, es ist so, wie es ist und sich dann zu fragen, wie können diese Räume vielleicht auch Orte der Begegnung werden. Für mich ist ein Tor im Grunde auch in diese Begegnung Stille, also auch liturgische Feiern nicht immer so ganz bis ans Ende zu füllen, sondern auch wirklich bewusst mal Minuten der Stille einzubauen, wo die Menschen Zeit haben, das, was sie gerade intensiv erleben, auch nochmal zu verarbeiten, da in Resonanz zu kommen oder das eine oder andere Wort, das sie angerührt hat, irgendwie auch nochmal so innerlich zu verkosten. Und da scheint mir Stille ein notwendiges Moment inzwischen in unserer Liturgie zu sein. Das bin Gott sei Dank nicht nur ich, die das sagt. Da gibt es inzwischen auch andere Kirchenvertreter, die das auch so sehen. Nur bis zur Umsetzung dauert und da braucht es auch Mut, weil man immer denkt, oh, jetzt ist Stille und was machen die Leute damit?
Ja, man muss immer reden, um die Stille auszuhalten.
Ja. Ich habe das bei einer liturgischen Feier auch mal erlebt. Das war so ein, wie hieß denn das, irgendwie Stay and Pray in einer Kirche. Und da gab es verschiedene Anbieter und wir, also meine Gemeinschaft und ich, wir hatten uns da sowas überlegt mit Singen und ein bisschen Stille und sonst was und wir haben Stille gehalten und dann gab es da eine Musikgruppe, die war so irritiert, die haben dann plötzlich angefangen Musik zu machen, weil es irgendwie überhaupt nicht vorstellbar war, dass wir bewusst mal 2-3 Minuten Stille haben, da muss doch was sein, ja.
Ja, man ist es auch nicht mehr gewohnt in der Welt. Es ist immer überall, kommt Lärm auf einen zu, Bilder dreschen auf einen ein. Mhm. Da ja, ist das genau. Durchaus eine Herausforderung. Ja.
Ja.
Um wieder zurückzukommen zu diesem Sabbat und auch und zur Osterfeier. Mhm. Auch wenn die Frage vielleicht ganz banal klingt, aber warum feiern wir denn Ostern eigentlich?
Ja, große Frage.
Große Frage.
Also meine derzeitige Antwort, ich merke, die wandelt sich auch. Meine derzeitige Antwort ist eigentlich zweierlei. Zum einen feiern wir Ostern, weil es erstmal das ganz persönliche Zeugnis ist, dass unser Leben tiefer verankert ist als das, was wir so in den 80, 90 Jahren Lebenszeit an uns und bei anderen erleben. Also wir leben aus einer Verbundenheit mit Gott heraus und das wird in der Auferstehung scheint mir sichtbar. Da wird sichtbar, dass diese Verheißung, die wir im Evangelium haben, das Reich Gottes ist mitten unter euch und die korrekte Übersetzung wäre in euch, das geht uns auch immer verloren, also dass dieses Reich Gottes wirklich da ist, dass dieser Jesus, der da vom Reich Gottes redet, aufersteht, ist für mich ein Zeichen davon, das stimmt, das, was er da gesagt hat. Natürlich gibt's dann die Kritik, wir haben keinen Leichnam und das sind alles nur Zeugenaussagen. Aber ich glaube, wer sich auf den Weg der inneren Reise macht und versucht, mit etwas in Kontakt zu kommen, was ihn oder sie übersteigt, der spürt in bestimmten Momenten, da gibt's doch noch etwas, was mehr ist als ich selbst. Beim Sonnenaufgang, wo man plötzlich staunt, auf der Bergspitze, wo das Herz aufgeht, am Strand, in der Natur. Natur ist ein bevorzugter Ort. Aber so Momente, wenn ein Kind geboren wird. Also ich glaube wirklich, da merkt man, da ist noch was anderes. Für mich sind kleine Kinder faszinierend, die vom Leben noch so völlig unberührt sind und wo man einfach in den Augen sieht, da gibt's noch was anderes. Also Kinder haben noch Kontakt zu dieser Wirklichkeit. Und Auferstehung, Ostern ist für mich ein Zeichen für diese uns übersteigende Wirklichkeit, die mit Leben verbunden ist. Leben und Hoffnung, ja.
Das heißt, Sie sprechen dann auch von so kleinen Auferstehungen im Alltag, wenn man das so umsetzen kann, die Natur.
Ja, also ich glaube, zumindest kommt man da immer mal wieder in Kontakt mit dieser Wahrheit, mit dieser Wirklichkeit. Und manchmal wird es ja auch wirklich als etwas Wesentliches im Leben dann wahrgenommen, diese Schaltstellen. Also das, was wir Ostern feiern, ist etwas, wo etwas besonders sichtbar wird, was aber jederzeit im Leben geschehen kann. Also auch im Hier und Jetzt erfahrbar ist. Das ist für mich auch noch ein wesentliches. Ostern ist nicht irgendetwas, was irgendwann dann mal geschieht, wenn wir gestorben sind. Und hoffentlich dürfen wir das erleben. Ich glaube, dass man in diese Osterwirklichkeit hineinwachsen kann und dann geschieht das hier und jetzt in diesem Leben. Und insofern, letztlich ist es für mich ein Zeichen von Hoffnung, dass das, was uns gerade jetzt vielleicht auch in der Gesellschaft extremst bedrängt, dass das nicht das letzte Wort hat.
Hoffnung ist ja wirklich gerade in diesen Zeiten mit Krisen, Kriege, Unsicherheiten fast ein rebellischer Akt. Oder was würden Sie sagen?
Ja, aber umso notwendiger. Ich vergleiche es immer etwas profan mit einem Käse und jedes Loch, das für die Hoffnung steht, macht den Käse etwas durchlässiger. Also Hoffnung, das Motto des Heiligen Jahres ist ja im Grunde Pilger der Hoffnung sein. Erst war ich etwas zögerlich und habe so gedacht, ja, das ist wieder so ein typisches Wort, wo man irgendwie wieder weichspült. Aber dann habe ich gedacht, nein, es stimmt. Wenn wir etwas in dieser Zeit brauchen, dann ist es Hoffnung. Das setzt etwas entgegen. Und es verbindet mit den Lebensquellen. Und ich glaube wirklich, jeder Mensch, der Hoffnung lebt, setzt diesen Dunkelheiten, die sich zusammenbrauen, gerade etwas entgegen. Und eine Kerze macht in der Dunkelheit einen Unterschied und zwei machen mehr Unterschied. Deshalb, man mag es als Floskel sehen, aber ich glaube, es ist eine Lebenshaltung und jeder, der das auf seine Weise lebt, trägt etwas dazu bei, dass die Welt ein Gegengewicht hat gegen das, was gerade so schwer und belastend ist.
Das passt dann auch wieder recht gut zur Osterbotschaft mit diesem Unglauben, dass man eigentlich gar nicht glaubt, dass man selber etwas dazu beitragen kann. Aber wenn dann mehrere gemeinsam etwas machen, dann ist das auch eine große Botschaft.
Ja, zumal ich glaube, dass das Unglauben immer auch dazugehört oder vielleicht eher Zweifel. Also Glaube und Zweifel gehören zusammen. Wenn ich gar keine Zweifel hätte, dann, ja, was bekenne ich dann eigentlich noch oder wem wende ich mich zu? Dann habe ich fast keine Notwendigkeit mehr, mich dessen auch irgendwie zu vergewissern oder zu fragen, worum es geht. Also in der Ostererfahrung beziehungsweise dann am leeren Grab ist es ja tatsächlich, dass es entweder die Engel gibt oder eben der Auferstandene selber, die da darauf aufmerksam machen, hallo, was ist mit deinem Blick? Schau mal richtig hin. Da braucht's schon Hilfestellung. Aber dieses sich miteinander dann vergewissern, ich glaube, das wäre eine Stärke unserer Zeit.
Dieses schau mal wirklich hin. Worauf könnte man da genau schauen?
Also ganz konkret im Alltag glaube ich, dass es hilfreich ist, wenn man wirklich in die Wahrnehmung geht, sieht, was man sieht, hört, was man hört. In der heutigen Zeit dieser Fake News, das ist ja unglaublich, was man inzwischen alles an falschen Nachrichten bekommt oder an falschen Videos. Da ist, glaube ich, das Bedürfnis immer größer, wirklich anfassbar reale Gegenübererfahrungen zu haben. Also bevor ich etwas schriftlich lese, glaube ich, würde ich jetzt je nachdem, was ist, mir die Person selber angucken und sie fragen. Aber das hilft mir genauso, auch wenn ich verwirrt bin, durcheinander bin, mal ein paar Atemzüge bewusst wahrzunehmen, mal bewusst um mich zu schauen, was ist. Und im Grunde passiert ja genau das auch in den Ostererzählungen, dass der Auferstandene sich anfassen lässt, dass er vor den Augen der anderen Fisch isst. Also diese Beweise, ich bin hier jetzt kein Gespenst, ich sehe für euch zwar anders aus, aber ich bin es trotzdem und ich bin jetzt gerade wirklich greifbar da. Das hat für mich etwas damit zu tun, dass wir unseren Sinnen trauen dürfen.
Dieses Aushalten ist ja auch eigentlich ganz zentral auch zu Ostern. Ich meine, man muss aushalten, dass Jesus am Kreuz stirbt. Dann muss man diese Leere dazwischen aushalten, dann muss man nochmal aushalten, dass das Grab weg ist und da auch kein Leichnam nicht da ist. Was können denn wir heute von diesem Aushalten noch lernen?
Überhaupt erstmal auszuhalten. Also Wachstum geschieht auch in diesen Grenzerfahrungen und das sind Grenzerfahrungen. Also gerade wenn es um schwere Verluste geht, geliebte Menschen sterben, werden schwer krank oder man verliert den Arbeitsplatz oder eine Beziehung zerbricht. Das sind ja wirklich schwere Grenzerfahrungen im Leben. Und was wir daraus lernen können, oder umgekehrt, ich glaube, wir haben einen Weg gewiesen bekommen, wie man diese Erfahrungen aushalten kann, wie man mit ihnen umgehen kann. Daraus lernen ist immer schon so ein Verzwecken, aber ich kann aus dieser Erfahrung von Sterben, Leere, Auferstehung etwas lernen, wie ich damit umgehe, wenn ich mit Leere, mit Verlust konfrontiert werde. Nämlich mich dem zu stellen, mich erstmal der Trauer zu stellen, irgendwann gewahr zu werden, da ist wirklich etwas weg. Das sind ja auch Prozesse, die sich möglicherweise über Wochen, Monate, Jahre hinstrecken. Also einfach sich dem auszusetzen, was im jeweiligen Verlustprozess dran ist, aber eben auch loszulassen. Irgendwann auch wie Maria von Magdala, sich dann wirklich auch vom Grab wegzudrehen und wegzugehen. Häufig ist es nämlich so, dass wir auch am Schmerz des Verlustes festhalten, weil das immer noch vertrauter ist, als sich der Leere zu stellen. Das ist nämlich dann wirklich der Verlust. Dann wird's real, dann ist es unumkehrbar, wenn man sich das eingesteht. Aber meistens ist genau das, wenn man das kann, auch der unmittelbare Wendepunkt dahin, dass auf einmal der Blick fürs Neue frei wird. Insofern, ich glaube, wir haben da eher eine Weghilfe, wie wir uns Verlusterfahrungen stellen können, ohne gleich zu sagen, was kann ich daraus lernen. Ich kann vielleicht daraus lernen, so funktioniert's und beim nächsten Mal, möge es nicht zu schnell kommen, erinnere ich mich hoffentlich daran, dass es so geht.
Mhm. Dieser Wendepunkt, dass es zum Besseren wird, wie kann das gelingen? Oder was kann der Auslöser sein für einen selbst?
Ich glaube, unser Leben ist ein ständiges Vorwärtsgehen. Und man erlebt es natürlich auch mit Rückschlägen, es geht nicht weiter. Aber wenn wir darauf vertrauen, dass unser Leben mehr ist als nur das, was wir so im konkreten Alltag leben, und ich bin dafür, den Alltag wirklich ganz konkret zu leben, dann gibt es auch nochmal sowas wie ein Lebensfluss. Und wenn man merkt, dass bestimmte Dinge nicht möglich sind, dass sie einem genommen werden, eine Erfahrung auch im Alter, es wird einfach weniger an Fähigkeiten, an Kräften, dann kann etwas frei werden für das tiefer liegende Leben, das aber seinen Fluss nimmt. Es gibt einen Schriftsteller, der hat mal gesagt, dass er im hohen Alter vieles nicht mehr kann, aber so ähnlich wie halt nach Sonnenuntergang die Sterne sichtbar werden, so glaube ich, kann durch dieses Durchgehen immer auch wieder von Verlust etwas frei werden, der Blick frei werden für das Leben, das aber irgendwie auch geschieht und wird und seinen Weg geht. Und das macht mir wieder Hoffnung. Ich kann natürlich sagen, ja, manchmal habe ich auch keinen Einfluss drauf, auf vieles haben wir keinen Einfluss und das merken wir auch. Ich kann aber auch sagen, ich darf ein Stück dem zuschauen, was in mir werden will. Und da kann ich dann vielleicht sogar wieder gärtnernd eingreifen. Also dass der Auferstandene sich Maria von Magdala als Gärtner zeigt, denke ich manchmal, das ist auch kein Zufall. Also das ist, also ob sie ihn so erkennt oder ob er sich so zeigt, kann man jetzt vielleicht streiten. Aber dass es darum geht, dass diese Begegnung in einem Garten stattfindet, das finde ich wieder sehr, sehr hoffnungsvoll. Da will was Neues werden.
Also ja, ist die Hoffnung, dass was Neues wachsen kann in seiner Person. Das ist auch ein schönes Bild.
Ja. Also ist immer die Frage, wie viel kann man selber machen? Ich glaube, man kann viel machen, indem man bewusst wahrnimmt, indem man versucht, bei dem zu bleiben, was sich einem zeigt, sich dem auszusetzen. Wenn man merkt, dass man innerlich wegläuft, was ganz normal ist, innezuhalten und zu merken, Moment, wo bin ich denn jetzt? Ja, und dem Trauerprozess, der Leere, was auch immer sich da stellt, sich auch auszusetzen in der Hoffnung, dass dann mir was Neues entgegenkommt. Ich weiß es nicht. Insofern sind wir wieder bei der Hoffnung.
Ja. Alles dreht sich um die Hoffnung zu Ostern.
Ja? Ja, also wenn wir jetzt fragen, wofür steht Ostern, dann können wir sicherlich sagen, für Hoffnung, ja.
Wie feiern Sie Ostern?
Es ist ein bisschen geprägt in den letzten Jahren durch Kurse. Ich darf in der Karwoche immer einen Exerzitienkurs begleiten. Und insofern feiern wir in meiner Gemeinschaft, in der ich lebe, Ostern immer so, dass ich noch den Kurs zu Ende bringe mit Auferstehungsfeier und Frühstück mit den Kursteilnehmern und dann langsam mich bereit machen, nach Hause zu gehen in die Kommunität und dann darauf zu warten, dass die anderen auch eintrudeln. Denn wir sind fast alle irgendwie über die Kartage weg. Also auch die Novizinnen sind dann gegebenenfalls mal in ihrer Provinz oder zu Besuch in einer anderen Provinz und lernen da ein wenig die Tradition kennen, sodass wir im Grunde alle am Sonntag eintrudeln, spätestens am Montag. Insofern ist es für mich immer eher ein stilles Ostern, aber ich mag das. Also ich mag dieses Stille. Ich gönne mir dann die Zeit, hinauszugehen, ein bisschen auch Kontakt zu pflegen mit Familie, also Anrufe zu machen. Und der Montag ist dann im Grunde der Tag, wo wir dann für uns so eine Emmaus-Begegnung haben, wo wir ein bisschen erzählen können, was war
ja
eigentlich.
Gut,
genau.
Ja.
Also das geht schon ganz gut. Ja.
Mhm. Und hat die Hoffnung auch Platz in eurer Feier oder in ihrer Feier? Oder wird das extra, wird der Hoffnung extra Raum gegeben oder ist das einfach Teil davon?
Ich würde sagen, das ist einfach Teil davon. Also da bin ich jetzt sehr bei Exerzitienkursen. Ich sage immer wieder, die Exerzitien enden in der letzten Minute. Immer damit rechnen, dass noch was geschehen kann. Und das ist tatsächlich so. Die Menschen gehen durch Prozesse durch. Es geht ihnen dann gut und sie denken, ah ja, ist jetzt gut. Und wenn sie innerlich losgelassen haben, dann wird manchmal noch etwas klar. Dann kommt irgendwie noch so eine kleine Erkenntnis oder ein Moment der Begegnung. Und insofern, für mich ist das so irgendwie damit rechnen, dass noch was passieren kann. Also mich offen zu halten innerlich, das ist mir wichtig. Und ich denke, wenn wir sagen, wir feiern Ostern dann auf jeden Fall noch am Ostermontag, dann ist das auch sowas. Ostern ist eben nicht dann mit dem Sonntag vorbei, sondern da kommen ja vor allen Dingen noch die Tage bis Pfingsten. Also da geht's ja dann wirklich auch
dann
noch weiter.
Dann geht's ja eigentlich
weiter.
Erst los.
Genau. Ja.
Ja. Das vergisst man, wie wir auch anfangs gesagt haben, ja ständig, weil man wird überschwemmt von Ostermärkten, von Ostereiern, gefärbten von Osterhasen und was ich, was da alles gibt. Der Kommerz macht es doch schwierig, die Botschaft zu vermitteln. Oder sehe ich das falsch?
Ja und nein. Der Kommerz macht vieles schwierig. Gleichzeitig merke ich, dass ich zumindest anfange, mich mehr und mehr einfach über das Schöne zu freuen. Da drückt sich ja was aus. Die Menschen sehnen sich nach Schönheit. Wenn dann schön dekoriert wird, wenn schön geschmückt wird. Es ist zeitlich alles schon zu früh, also liturgisch zu früh. Aber ich habe den Eindruck, da drückt sich etwas aus, die Sehnsucht haben, nach der Sehnsucht, die die Menschen haben, nach Schönheit, nach Farbe, nach Fülle. Und dieses Bedürfnis auch ernst zu nehmen in all dem, dass das kippen kann, dass es eine Überflutung ist, das ist klar. Aber es nicht mehr nur als Kommerz abzutun, sondern mich bewusst auch an dem, was dann an schönen Auslagen ist. Also die Innenstadt vor 7 Uhr ist wunderschön. Danach kommen dann halt all die Touristen und es wird viel verstellt, auch wenn es gut ist, dass es sie gibt. Aber dann mit offenen Augen mal durch die Stadt zu gehen und zu sagen, ach, das ist aber hübsch dekoriert und hier hat sich jemand Mühe gemacht, was man am Land vielleicht noch mehr sieht, das auch mal wahrzunehmen als ein Ausdruck von Leben und nicht nur als Kommerz. Das wird mir zunehmend klarer, dass es mir auch hilft, der Fülle ein wenig auch etwas abzugewinnen und dann bewusst auszuhalten, ja, aber wo spricht mich was an? Wo ist es denn jetzt auch wirklich schön gelungen?
Kann es auch sein, dass sich dann der Charakter des Osterfestes verändert?
Ja, ich denke, er hat sich ja auch über die Jahrhunderte verändert. Und wenn wir wirklich nach Anschlussfähigkeit auch von Sprache suchen, muss es sich vielleicht auch verändern. Also für mich ist die Kunst, die alten Traditionen nicht einfach über Bord zu werfen, sondern die tiefe Wahrheit, die da drin liegt, vielleicht auch zu entdecken, indem man etwas mal feiert, wo man erstmal sagt, na, das verstehe ich jetzt aber nicht und was sollen diese Worte? Denn manchmal erschließen sie sich mit der Zeit und gleichzeitig aber auch Wege zu finden, wie sie für heutige Generationen irgendwie die Traditionen noch anschlussfähig sind. Ja, und jetzt im säkularen Umfeld zumindest irgendwie sichtbar zu machen, da ist etwas. Und wenn es dann eben die Ostereier sind und jemand von sonst woher kommt und sagt, ah, hier gibt's diese schönen Traditionen, warum machen die das? Ja, das hat mit Ostern zu tun. Warum haben wir Ostern? Ja, da gab's irgendein Jesus. Also wenn das irgendwie noch hilft, die Botschaft sichtbar zu halten, ja, warum nicht?
Ich kann mich erinnern, ein großes Ding bei uns zu Hause war das Eierfärben und wir haben das ja wirklich auch noch selber verziert. Auch ich nicht, ich kann das nicht, aber meine Schwestern waren da sehr begabt. Und ich fand das ja eigentlich in heute betrachtet ganz schön, weil da nimmt man sich ja auch Zeit. Man hat da etwas Kostbares, ein Ei, das kann ja zerbrechen und man bepinselt es. Das ist ja auch eine Vorbereitung auf Ostern, halt vielleicht nicht so im liturgischen Sinne, aber im persönlichen Sinne.
Ja, also es entschleunigt einen ja auch, es fokussiert. Also ich finde, das sind die Räume, wir haben es ja vorhin angesprochen, wo man auch mal ein bisschen innerlich innehält, die Gedanken mal in den Hintergrund treten und man ganz bei dem ist, was man da gerade bemalt. Und wir verbinden damit ja auch Erinnerungen. Also diese Traditionen auch zu nutzen, um uns irgendwie rückzubinden an unsere Bezugsfelder, Familie, Freunde, wo man etwas gemeinsam gemacht hat. Das bringt uns ja im Grunde genau in diese Verfasstheit, wo wir mit etwas in Verbindung treten, was uns übersteigt, die Erinnerung, diese Verbundenheit, die da ist, auch wenn sie, was weiß ich, 40, 50 Jahre oder noch länger zurückliegt, weil es Traditionen sind, die irgendwie weitergegeben werden. Wenn es Selbstzweck wird, dann verliert es sich. Aber wenn es hilft zu erinnern oder auch eine gewisse Dankbarkeit zu wecken oder mal ein Schmunzeln, weil man merkt, ah ja, da habe ich doch dieses und jenes. Das tut uns ja einfach gut. Und damit kommen wir mit Leben in Kontakt. Und da sind wir dann wieder indirekt, aber doch eben ganz klar in Berührung mit dem, worum es geht, um das Geheimnis des Lebens, das sich da offenbart und des göttlichen Kerns in diesem Leben.
Ostern ist ja dann erstaunlich vielfältig. Es geht um die Hoffnung, es geht um Brauchtum, es geht um das Erinnern. Fällt Ihnen noch was ein, was es noch sein könnte?
Ja, ich habe es eben schon ja gesagt, so Fest des Lebens. Ich glaube, es ist auch eine Feier des Lebens. Dass es natürlich jetzt ins Frühjahr fällt, ja, das ist halt einfach, weil man diese Fruchtbarkeitsriten irgendwie da auch übernommen hat oder irgendwie christlich überformt hat. Aber ich würde sagen, es ist vor allen Dingen eine Feier des Lebens, in welcher Form auch immer. Und wenn wir jetzt sagen, wo wird Auferstehung auch manchmal im Alltag sichtbar, wir hatten es vorhin, also eben, wenn sich Menschen aufeinander einlassen, dann finde ich, sind das auch so Momente von Auferstehung, wo eine Verbindlichkeit noch probiert wird, wo eben plötzlich Kinder eine Familie bereichern oder Paare oder wie auch immer. Ich möchte es jetzt überhaupt nicht in irgendwelche kulturellen Kontexte stellen, aber wo einfach Leben sich zeigt und Freude entsteht, Begegnung ist, da ist Leben und Ostern ist dann ganz besonders eine Feier des Lebens, das über unser sichtbares Leben hinausgeht. Das ist mir immer wieder wichtig, ja.
Das über dieses Sichtbare hinausgehen, wir hatten es am Anfang auch schon, Für Menschen, die der Kirche nicht so nahe stehen, ist ja das wirklich was Unglaubliches. Muss man das überhaupt übersetzen oder reicht es auch, dieses Mysterium zu lassen, damit man das Ostergeheimnis für sich entdecken kann?
Ja, ich würde jemanden, der jetzt mit christlich-religiösen Botschaften gar nichts anfangen kann, ich würde dem das jetzt nicht überstülpen wollen, weil ich glaube, dass das Geheimnis sich eben genau darin offenbart, dass es da ist. Ich würde eher versuchen, jemanden, der da irgendeine Ahnung hat, genau diese Wege zu vermitteln nach, ja, wo bist du denn lebendig? Wo sind denn deine Quellen? Ich würde es auch erstmal ganz ohne religiöse Sprache versuchen. Und ich würde es vor allen Dingen versuchen, in dem Respekt zu machen, dass ich nicht versuche, irgendwie indirekt den jetzt dann zu vereinnahmen. Ja, du suchst ja jetzt eigentlich schon Gott, aber du weißt es nur noch nicht. Aber du wirst es irgendwann verstehen. Ich kann schon, es macht einen Unterschied, wenn ich das aus der Haltung heraus mache, es hat was mit Gott zu tun, glaube ich, geschieht da was, aber ich muss den anderen da nicht vereinnahmen und ich kann ihn trotzdem zu den Quellen seines Lebens irgendwie begleiten oder darauf aufmerksam machen und dann geschieht da etwas. Wo ich aber ahne, dass sich da etwas durchsetzt, also wo ich glaube, das göttliche Geheimnis ist größer und braucht nicht nur das explizite benannt werden, sondern wird genau auch da sichtbar, wo es erstmal eher verneint wird.
Sie sind ja Exerzitienbegleiterin und auch geistliche Begleiterin.
Ja. Yeah.
Das heißt, man kann durchaus sagen, dass Sie da Erfahrung damit haben.
Mhm. Ja, also wo ich auch einfach merke, einige kommen schon mit langjährigem geistlichem Leben und andere entdecken das erst für sich. Viele kommen auch, weil sie erstmal überhaupt nur sich in Stille zurückziehen wollen und da auch die verschiedenen Zugänge zu respektieren und zu sagen, ich muss hier nichts machen, ich schaue zu, wo was lebendig werden will und ich helfe irgendwie Hindernisse vielleicht beiseite zu räumen, aber ich muss das Wachsen nicht machen. Also es gibt so einen Satz, das Gras wächst nicht dadurch schneller, dass man dran zieht. Und da denke ich mir immer, ja, ich schaue einfach zu, wo hindert was, wo will was wachsen. Und da gebe ich Raum. Ich muss aber nicht wachsen machen.
Aber könnte man Leute auch irgendwie motivieren, dass sie sich auf die Suche danach machen?
Also ich motiviere Leute, ihren eigenen Fragen zu trauen. Also wenn eine Frage sich immer mal wieder stellt, dann glaube ich wirklich, dass in diesen Fragen sich eine Lebensspur vielleicht bahnbrechen will. Und wenn eine dieser Fragen auch sowas ist, ich würde mich gerne mal ein bisschen in Stille zurückziehen oder ja, ich habe da so eine Ahnung, was ist denn das da mit Gottesdienst oder was passiert da einfach? Also sich den Lebensfragen zu stellen, wie klein sie auch sein mögen, aber wenn sie eine gewisse Hartnäckigkeit haben, da habe ich den Eindruck, da geschieht die ganz persönliche innere Führung. Und das fängt an, wo es anfängt. Und da dann einfach weiterzugehen. Und das kann dann für jeden individuell eine andere Spur nehmen. Aber da, glaube ich, setzt es sich durch. Nach meinem Verständnis setzt sich da sogar das göttliche Geheimnis durch. Aber das tut es, ob man das nun benennt oder nicht. Was nicht heißt, dass ich nicht umgekehrt glaube, in unseren Kirchen sollten wir wieder mutiger von der Begegnung mit Jesus Christus sprechen. Da geht es mir eher verloren und da wäre es eigentlich der Raum. Da wird über vieles persönlich ankommen und still werden und da wird viel in der Kirche irgendwie erwartet, was da passieren soll, aber das ist fast schlicht um die persönliche Begegnung mit Jesus Christus durch das Wort, durch das Gebet, durch die Liturgie geht. Das geht mir da ein bisschen verloren.
Haben wir da auch irgendwo den Glauben dran verloren, dass die Botschaft noch zieht? Oder woran liegt das?
Also, ja, wenn jemand sagt, ja, ist dieser Gott verfügbar oder der ist doch nicht verfügbar, dann ahne ich, dass es auch ein bisschen ein Schutz ist, er könnte mir zu nahe kommen. Also das hat auch vielleicht mit unserem Nähe-Distanz-Empfinden zu tun und dann kommt vielleicht auch Gott zu nah, wenn man sich's wirklich vorstellt, es würde passieren. Ich glaube, es ist gerade viel Enttäuschung, Desillusionierung, Trostlosigkeit da. Und das ist übrigens auch eine Verlusterfahrung, wo ich glaube, dass es gilt, die anzunehmen und da durchzugehen.
Mangelnder Glaube weiß ich nicht, aber es ist eine große Ratlosigkeit da. Und irgendwie so eine Sorge, dass es ja nicht mehr so wird, wie es irgendwie schön war. Und das Neue ist noch irgendwie nicht zu sehen, also so ein bisschen in diesem Transitbereich. Das Alte ist weg, das Neue noch nicht vorhanden. Es ist viel Mühen da gewesen.
Wenig Fruchtbares.
Wenig Fruchtbares. Also das alles zusammen, natürlich demografischer Wandel. Also es braucht irgendwie etwas Neues. Teilweise, glaube ich, ist es auch schon sichtbar, aber dass sich davon verabschieden, was nicht mehr ist, ich glaube, das ist noch mitten im Gange.
Was kann man davon sagen, dass wir gerade unsere Kar-Samstagserfahrung haben in der Kirche?
Ehrlich gesagt, ich hoffe es manchmal. Je nachdem, wo ich bin, sage ich das auch so, dass ich wirklich darauf hinweise, dass das, was wir gerade auch kirchlich erleben, dass man das als schlimm empfinden kann, dass es aber vielleicht auch ein Zeichen dafür sein kann, dass noch viel Größeres kommt, dass das sozusagen die Vorzeichen davon sind, dass sich Auferstehung ereignen wird und will. Also dann ist es für mich etwas auch wieder ein Zeichen der Hoffnung, aber begründete Hoffnung, weil es dann zu einem Prozess dazugehört. Also wir haben ja den Schmetterling auch als Auferstehungssymbol, so wie der sich komplett verpuppt und ja sogar in eine Metamorphose geht. Also die Zellen, die sind komplett weg und es entstehen neue Zellen und dann ist auf einmal der Schmetterling da. Glaube ich, das sind Sinnbilder auch für Transformationsprozesse des Einzelnen, von Gruppen, auch von der Kirche. Und ich hoffe ein wenig, dass wir in der Kar-Samstags-Erfahrung sind. Ich glaube allerdings auch, dass je nachdem, wo man ist, es auch noch Karfreitag ist. Und wir müssten uns dem eben auch irgendwie noch mehr stellen, das an uns heranlassen. Wozu dann auch das Betrauern gehört und auch das einfach mal am Kar-Samstag ausruhen dürfen. Der Kar-Samstag ist auch ein Tag, wo zumindest der unmittelbare Schmerz mal vorbei ist. Es hat auch was lösend Erlösendes. Und man darf mal innehalten und dann Ausschau halten.
Glauben Sie, dass dann etwas Neues passiert oder dass wir durchaus daran arbeiten müssen, dass was Neues passiert? Bei Ostern ist es ja so, dass es quasi ja uns geschieht. Das ist ja das Schöne daran.
Ja, wahrscheinlich ist es beides. Also so wie Petrus auch die Fische zum Frühstück bringen darf, das aber eigentlich ja schon bereitet ist. Also diese Erzählung, wo der Auferstandene da am Lagerfeuer ist und der Fisch ist dann schon auf dem Feuer und trotzdem soll der Petrus noch die Fische holen. Also ich vermute, es braucht unsere Mitwirkung schon. Ich glaube, es geschieht auch. Also jetzt schaue ich mal sehr auf den synodalen Prozess, der seit einigen Jahren jetzt ja irgendwie angeregt ist. Also ob die Reformen jetzt so laufen, wie sich die Einzelnen das wünschen, ist die Frage. Darum ging es aber auch nie. Es ging im Grunde darum, miteinander ins Gespräch zu kommen und im Gespräch mit Blick auf Gott zu fragen, zeigt sich dort irgendwo der Heilige Geist? Also dieses Ausschau halten, wo will etwas lebendig werden, wo will der Geist uns hinführen? Und da sind wir im Grunde nämlich auch bei diesem Pfingstereignis. Das brauchte schon. Also mit allen Sinnen wahrzunehmen, auch auszuprobieren. Aber das ist was anderes als aktionistisch einfach nur aus einer Not heraus noch eine Lösung zu erfinden und noch was auszuprobieren. Dieses Innehalten, gemeinsam im Gespräch hören aufeinander, zu schauen, wo könnte es denn hingehen, was könnte der nächste Schritt sein, und das ist vielleicht immer nur der nächste Schritt, das ist unsere Mitwirkung an etwas, was dann aber geschieht. Also die Haltung ist eine, wo will der Geist Gottes etwas möglich machen, wo will etwas werden, und darauf zu schauen und da dann entsprechend auch mitzuhelfen. Also den Gärtner braucht schon.
Ja. Sie sprechen immer davon, dass Ostern ein Fest des Miteinanders, der Gemeinschaft ist, mhm, und auch, dass es die Gemeinschaft und die Begegnung in der Kirche braucht. Mhm. Was könnte denn die Osterbotschaft sein für Menschen, die sich einsam fühlen, die nicht dort sind, wo vielleicht andere sind, die Hilfe brauchen oder sich nicht zugehörig fühlen?
Ja, ganz schwierig. Also, weil ich denke, man auch respektieren muss, dass häufig da auch dann eine Kraftlosigkeit mit einhergeht. Also da einfach nur sagen, ja, mach dich doch auf, geh mal zum Gottesdienst, tu mal. Also wer noch mobil ist, kann das tun. Wer nicht mobil ist, ist darauf angewiesen, dass andere auf ihn zukommen, auf sie zukommen. Da habe ich selber Fragen, wie wir Menschen, die zunehmend in Vereinsamen kommen, erreichen können. Die Medien helfen natürlich jetzt eben, also die Videogottesdienste, die wir ja jetzt irgendwie mehr pflegen können, so ein Podcast, also wo man sich was anhören kann, das mag schon helfen, also über die Medien kommt zumindest ein bisschen was ins Haus. Ich glaube aber tatsächlich, dass es eher die Aufgabe derer ist, die können, auf genau diese Menschen zuzugehen. Ich finde es schwierig, weil das Bedürfnis nach Respekt so hoch ist, dass manchmal Menschen, die zutiefst einsam sind und sich menschlichen Kontakt wünschen, gleichzeitig aber auch in dieser Abwehrhaltung sind, dass man ihnen ja nicht zu nahe tritt. Also wie so ein Igel, der verängstigt ist und sich zurückzieht und dann seine Stacheln aufstellt. Der will eigentlich Hilfe und macht's aber eigentlich so genau unmöglich. Also wie man das so machen kann, dass man nicht plötzlich so missionarisch oben drüber fährt, sondern es wirklich um Begegnung geht. Also insofern würde ich vielleicht auch eher sagen, wenn man jemanden kennt, mal zu sehen, ja, kann mal treffen auf einen Spaziergang, einladen zum Kaffee oder so oder mal besuchen. Aber schon beim Reden merke ich ja, das sind so die Dinge, die wir alle irgendwie schon ausprobiert haben. Also da ist für mich auch noch ein großes Fragezeichen, weil es, glaube ich, nicht nur über Ostern zu lösen ist. Es ist ja inzwischen ein gesellschaftliches Problem. Und wenn wir da keine Lösungen finden, könnten wir vielleicht mit unserer Botschaft den Weg finden. Ich weiß ihn aber noch nicht so ganz. Also wenn ich in die Evangelien schaue, hat der Auferstandene selbst halt immer wieder um sich versammelt, immer wieder zusammengeführt. Die Aufträge wurden erteilt. Geht, versammelt euch. Aber wer gibt uns noch diese Botschaften? Manchmal denke ich mir, wenn es extrem schwierig wird, gesellschaftlich, dann rücken Menschen zusammen. Die Krisensituationen bringen uns zusammen. Es ist nur schade, dass wir Krisen brauchen, um uns dessen zu vergewissern und daran zu erinnern.
Es gibt ja zurzeit genug Krisen.
Mhm.
Vielleicht ist das ja auch Boden für was Neues.
Ja, also wir haben es in der Pandemie haben wir gemerkt, wir durften nur in kleinen Gruppen sein, aber die haben sich verstärkt. Ich kenne Leute, die sagen, seit der Pandemie kenne ich meine Nachbarschaft, man hat sich ausgeholfen. Die Krisensituationen, die Menschen gerade auf die Straßen bringen, ja, muss man sehen, wie lange das anhält. Aber die Erfahrung von in Gemeinschaft bewirken wir mehr und sei es auch nur, dass wir uns gegenseitig stärken, die ist zumindest schon mal an sich eine gute Erfahrung.
Und gibt natürlich Hoffnung, ob wir wieder bei Ostern sind, genau.
Ja.
Können Sie abschließend noch einen Tipp mitgeben, wie man denn in dieser ganzen Zeit also bis Ostern hin, vielleicht auch danach bis Pfingsten, ein kleines Ritual für sich selber entdeckt, um das Ganze bewusster zu feiern?
Ich würde schon sagen, überhaupt ein Ritual als solches mal wieder als kostbar zu entdecken. Das kann alles sein. Das kann das langsame in den Tag hineingehen sein, dass man sich vielleicht eine Viertelstunde morgens, da muss man halt früher aufstehen, aber eine Viertelstunde nimmt, um irgendwie ein Buch zu lesen, das eher mal eine Seelennahrung ist. Also nicht informativ, sondern wo man ein paar gute Gedanken hat, einen guten Text für den Tag. Oder sich bewusst Zeit nimmt, mit einer Tasse Tee oder einer Tasse Kaffee in den Tag zu starten. Wenn es möglich ist, hinauszugehen oder Fenster aufzumachen und mal die Vögel singen zu hören. Von dieser Jahreszeit her geht es, ist es noch nicht zu früh. Oder auch am Abend sich ein Ritual zu gönnen, bevor man dann in die Nacht geht. Ich glaube wirklich, überhaupt mal wieder Rituale zu feiern. Nicht groß, aber Rituale ist ja schon etwas, was man regelmäßig macht. Also meine Erfahrung ist, ganz, ganz klein anfangen bringt was. Manchmal gebe ich Menschen den Rat, auch wenn sie nicht rauchen, eine Raucherpause zu machen. Das sind diese berühmten 3-4 Minuten. einfach was anderes zu machen, zu unterbrechen. Im Grunde ist es Unterbrechung. Wenn Menschen sagen, ich muss irgendwie in Ruhe wieder hineinkommen. Ich empfehle ihnen manchmal nur 2 Minuten bewusst Stille zu halten, Kerze anzuzünden, diese 2 Minuten Stille zu halten, nicht mehr. Und ich habe es mehrfach inzwischen erlebt, dass daraus dann eine Viertelstunde wird, was ganz anderes entsteht. Also einfach wieder Raum zu schaffen für das Innehalten, und das nimmt sich dann schon Raum, das wächst dann schon. Ich brauche dann nicht viel.
Das ist auch eine herzliche Einladung an alle, sich zu Ostern oder auf dem Weg zu Ostern hin noch diese Räume zu nehmen und diese Unterbrechungen des Alltags bewusst herbeizuführen.
Ja, ganz genau. Unterbrechung ist, glaube ich, ein Wort, das in der heutigen Zeit helfen kann. Ja.
Ich glaube, jetzt haben wir einen großen Themenkreis abgearbeitet von Ostern, der Kasamstag, die Auferstehung. Ich denke, dass wir alle Themen hatten. Fällt Ihnen noch was ein, was Sie noch gerne unseren Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben möchten? Ein letzter Satz, Ihr Lieblingsbibelzitat, Ihr Lieblingsritual?
Also, ist schwierig. Ich kann vielleicht wieder zu dem kommen, was mich sehr anrührt. Das ist so ein alter Text, wo der Auferstandene in die Unterwelt hinabsteigt und dann Adam und Eva an der Hand fasst und ihnen sagt, komm, lass uns weggehen von hier, wir sind eine unteilbare Person. Dieses auch sich wegdrehen von dem, was schwierig ist, und bewusst dem Schwierigen auch mal den Rücken zukehren, wenigstens mal für einen Moment, für eine Weile. Das kann den Blick für das weiten, was auch noch da ist.
Mhm. Also aus deinen eigenen Gedankenkarussell mal rauskommen. Noch.
Ganz genau, ganz genau. Wenigstens mal für eine Weile.
Wer nicht genug bekommen kann von Schwester Johanna Schulenburg, sie ist geistliche Begleiterin und Exerzitienbegleiterin und bietet auch Kurse an. Den Link dazu finden Sie am Ende der Podcast-Notizen. Und mir bleibt es nur noch zu sagen, noch ein schönes Zugehen auf Ostern. Auch Ihnen, Schwester Johanna. Und vielen Dank für diesen wunderbaren Podcast.
Dankeschön. Ebenfalls Ihnen gutes Zugehen auf Ostern und nochmals vielen Dank für die Einladung.
Falls Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns bitte weiter. Orden und Ehr, den Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich, können Sie auf unserer Website unter www.ordensgemeinschaften.at oder überall, wo es Podcasts gibt, hören. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an medien@ordensgemeinschaften.at.